Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
André Wirsig ist Extremschwimmer und als er im letzten August vom Festland, nämlich von St. Peter-Ording aus, zur Hochseeinsel Helgoland geschwommen ist, nachts 50 Kilometer durch die Nordsee, da hat das sogar bis auf die Seychellenwellen geschlagen. Und so ist das nächste Projekt des 49-jährigen Paderborners zustande gekommen. Ostermontag schwimmt er wieder, nachts, wieder gut 50 Kilometer, aber diesmal durch den Indischen Ozean.
Ja, eigentlich, also Respekt habe ich natürlich vor beidem, aber Respekt haben wir vor allen Dingen hier von dem Sonnenschein, also von dieser Wärme. Das Wasser ist fast 30 Grad warm an der Oberfläche und ich schwimme ja an der Oberfläche. Und wenn die Sonne rauskommt und einem richtig auf den Pelz brennt, also es ist ein echter Faktor hier, den ich, muss ich zugeben, auch ein bisschen unterschätzt habe. Aber ich habe mich ja in Europa bei uns vorbereitet und da gab es auch gar keine Möglichkeit. Also das hätte man gar nicht trainieren können.
Sie sind ja schon 50 Kilometer durch die kalte Nordsee geschwommen, jetzt 50 Kilometer dann durch den wirklich warmen Indischen Ozean. Schlaucht das tatsächlich mehr, die Wärme?
Ja, also ich fühle mich bei 16 Grad wirklich pudelwohl. Und in solchen Temperaturen hier, 28 Grad Wassertemperatur, das ist vielleicht für so einen Spaßbad ganz angenehm, aber für jemanden wie mich, der dann auch noch so in Action ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist das schon eine Belastung. Aber gut, auch damit komme ich zurecht. Ich war ja schon auf Hawaii, zum Beispiel im Rahmen der Ocean 7, und da ist das Wasser ähnlich warm. Also das wird schon gehen.
Sie haben ja jetzt im Vorfeld der Schwimmherausforderung Montagnacht schon getestet. Welche Erkenntnisse haben Sie denn bei diesen ersten Tests schon gewonnen?
Ja, wir haben uns vor allem die Schlüsselstellen nicht nur angeguckt. Also da gibt es einmal diesen Shark Rock heißt das, so eine Untiefe, die ungefähr so 10, 12 Kilometer vor Ladik, also dem Zielort, liegt, wo wir auf dem Papier die Strömung zwar berechnen konnten, aber uns nicht so wirklich sicher waren, wie die genau laufen. Da haben wir die Gelegenheit genutzt, dass ich dort mal vor Ort dann schwimmen konnte, auch entsprechend an der Uhrzeit, die wir vorausberechnet haben, wo ich dann da am Dienstagmorgen womöglich dann vorbeikomme, also wenn alles gut läuft. Das war positiv, also ich habe da trotz der Gegenströmung eigentlich noch ganz guten Progress, also noch Fortschritt gemacht und bin vorangekommen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die Anlandestelle, weil hier gibt es vor den Inseln, auch hier vor Ladik, große Korallenriffe, wo die Wellen brechen, wo es ganz flach ist und wo es wirklich sehr, sehr gefährlich ist, dort an Land zu kommen, auch als Schwimmer. Das haben wir uns auch ganz genau angeguckt und auch ausgetestet.
Das ist ja alles wahnsinnig kräftezehrend. Wie füllen Sie die verbrauchte Energie wieder auf, vor allen Dingen während des Schwimmens?
Man muss versuchen, natürlich Kalorien aufzunehmen und vor allen Dingen aber auch Flüssigkeit. Also ich werde hier wirklich wahnsinnig viel Flüssigkeit durch Schweiß verlieren und das gilt es dann reinzuholen. Also wir haben genug Wasser dabei, Elektrolyte, wie man das auch vom Marathon, von Ausdauerveranstaltungen kennt. Und das muss alles rein in den Körper.
Sie haben ein komplettes Team im Begleitboot, das Sie dann versorgt.
Genau, ich habe also Leute dabei, die ich auch kenne, von meiner Helgoland-Herausforderung schon kennengelernt habe. Wolfgang Schmidt ist dabei, unser Nautiker, Torga Brüning vom BSH, der in seiner Freizeit sich da richtig reingehängt hat und die ganzen Strömungen vorberechnet hat. Und natürlich Dennis Allers, unser Skipper von Helgoland, ist auch mit dabei, ohne sein eigenes Boot, den Pinguin. Aber der arbeitet hier mit den Jungs von der Küstenwache hier auf den Seychellen ganz prima zusammen, sodass die sich halt auch untereinander da verständigen. Und ich glaube, wir sind einfach super aufgestellt, dass man es schaffen kann.
Nun steht diesmal ja nicht die sportliche Leistung so im Vordergrund, sondern Sie sind als Botschafter der Seychellen für nachhaltigen Tourismus unterwegs. Der Schutz der Natur und das nachhaltige Wirtschaften, das hat die Regierung ja sogar in der Verfassung verankert. Was genau ist Ihre Aufgabe in diesem Kontext?
Aber das war für mich auch mehr der Hintergrund, auch schon bei Helgoland. Also ich bin nicht der Typ, der irgendwelche Rekorde jagt. Man muss aber sagen, um die Aufmerksamkeit der Leute zu gewinnen, muss man die Leute wirklich schocken, im positiven Sinne. Also man muss irgendwas machen, was außergewöhnlich ist, um halt maximale Aufmerksamkeit zu bekommen, um dann mit dieser Aufmerksamkeit, mit dieser positiven Aufmerksamkeit, die Signale zu setzen. Und die sehen dann natürlich so aus, dass sich die Leute, übrigens nicht nur die Touristen, die hierher kommen, vor allen Dingen aber auch die Leute, die hier leben, einfach sensibilisieren möchte halt das Meer, was ja hier zweifellos alle fantastisch toll finden und natürlich auch lieben, das aber auch zu schützen und als mehr zu sehen, als nur ein schöner Hintergrund, sondern wirklich ein Organismus, von dem wir als Mensch abhängig sind.
Das Dilemma dabei ist ja, je mehr Aufmerksamkeit für ein Event gesteigert wird, desto mehr Aufmerksamkeit wird man dann auch den unberührten Naturparadiesen entgegenbringen und damit auch dem Tourismus. Wie handeln Sie dieses Dilemma?
Ja, man kann es ruhig genießen und auch erleben, aber einfach mit dem richtigen Respekt und auch mit dem Abstand, dem das gebührt. Ja? Und eben nicht irgendwie, so wie das ich auch in den Wochen, wo ich jetzt hier bin, erlebt habe, dass Leute dann halt da alles anfassen und mit ihren Flossen da irgendwie an die Korallen kommen und die teilweise abbrechen. Also einfach mal ein bisschen wirklich aufpassen und nicht nur nehmen und konsumieren, sondern einfach beobachten mit Abstand und vor allen Dingen mit dem Respekt und auch der Vorsicht. Das ist wichtiger denn je, weil solche Korallen, die brauchen einfach Jahrzehnte, bis sie sich wieder erholen. Und das ist einfach total wichtig, dass man einfach dieses Bewusstsein dafür hat, dass das was ganz Besonderes ist und dass man das schützen soll. Trotzdem sind ja alle herzlich eingeladen, das zu erleben, keine Frage.
Sie sind ja auch Repräsentant des wissenschaftlichen Projektes UN Ocean Decade. Sie sagen selbst, Sie wollen dem Ozean eine Stimme geben. Was würde er der Menschheit heutzutage sagen, wenn er sprechen könnte?
Ich glaube, wenn ich da draußen bin, dann erlebe ich immer viel Gutes. Also ich erlebe natürlich die ganzen Auswirkungen, also gerade den Plastikmüll. Ich erlebe auch die Auswirkungen von Überfischung, wie zum Beispiel, dass die ganzen giftigen Quallen, die ja eigentlich natürliche Fressfeinde haben, aber die wir als Menschen ja fast ausgerottet haben, diese Quallen werden immer mehr und ich werde natürlich auch von denen dann teilweise ganz übel zerstochen. Aber es ist immer noch viel Gutes, also mehr Gutes als in dem Fall schlechte Dinge. Und das zu vermitteln und diese Schönheit zu bewahren, das ist, glaube ich, der wichtigste Impuls, den man geben kann. Weil man will einfach bewahren, was man liebt. Und dieses einfach nur nehmen und wegschauen. Man kann ja trotzdem etwas nehmen, aber halt im Bewusstsein, dass es etwas ganz Besonderes ist und dass man auch was zurückgeben soll und was zurückgeben muss. Das geht auch mit Verzicht einher. Das ist, glaube ich, das, was ich ja versuche vorzuleben natürlich auch. Und weil ich möchte mich jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger dahinstellen und sagen, ich habe die Welt verstanden oder das Meer komplett verstanden. Das habe ich nicht. Aber ich erlebe das Meer natürlich aus einer ganz direkten Perspektive. Und den Leuten davon zu erzählen, ist einfach eine schöne Sache. Und das regt die Leute einfach zum, ja, auch zum Umdenken.
Wie groß ist die Aufmerksamkeit für dieses Projekt? Wie viel Zuspruch bekommen Sie?
Man bekommt sehr viel Aufmerksamkeit, positive Aufmerksamkeit. Leute hören zu aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das sind eigentlich weniger, muss ich ehrlich sagen, Sportler, was ich auch gar nicht so schade finde, sondern das sind eigentlich mehr Leute, die ja, die zur See fahren, die Urlaub am Meer machen. Auch viele ältere Leute übrigens und natürlich auch viele Kinder. Ja? Also ich habe hier auch bei verschiedenen Schulen hier gesprochen mit Schülern. Das mache ich auch zu Hause sehr gerne mit jungen Leuten. Ich spreche aber auch mit, gerade in Deutschland oder in Deutschland, Österreich, Schweiz, mit Firmen. Ich werde als Redner eingeladen bei Firmen, auch wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Firmen, die etwas ja auch bewegen können, die auch versuchen, nachhaltiger zu werden, die sich auch ihre Gedanken machen, endlich, und auch diese Perspektive erfahren wollen. Das ist natürlich schön. Das sind einfach Multiplikatoren.
Schwimmen für nachhaltigen Tourismus, das Seychellen-Projekt mit Extremschwimmer André Wirsig. Vor seinem Start am Ostermontag war er noch hier im Interview. Die Schalter hat gehalten. Vielen Dank dafür.